Rennt schon die ganze Zeit, ja, stimmt. Sapperlot.
Herzlich willkommen zum Subcast, dem Podcast von zwei mittelalten Stand-Up-Paddlern, die sich eines Tages eingebildet haben, dass sie die 11 Cities Tour in Holland paddeln wollen. Das sind 220 Kilometer in 5 Tagen. Jetzt habe ich vergessen, welche Folge das ist.
Das
schreiben wir noch dazu, oder? Ja, passt gut. Heute ist eine ganz besondere Folge, weil wir haben nämlich unsere Paddelfreunde da. Wir sind nämlich inzwischen auf 4 angewachsen, die diese 220 Kilometer paddeln wollen. Und also herzlich willkommen, Marek und Gerrit. Sagt sich schnell, wer ihr seid.
Hallo, ich bin der Marek und ja, ich freue mich, dass ich dabei bin.
Ja, hallo, ich bin der Jared. Ich freue mich auch, endlich bei euch dabei zu sein. Habe ja oft diesen Podcast schon gehört.
Oh, danke schön. Und bevor wir es jetzt nämlich wieder vergessen, sage ich das jetzt gleich. Achtung, Werbeeinschaltung unbezahlt. Es gibt einen wunderbaren Podcast, der heißt Nachgehört und Vorgedacht. Und wenn ihr interessiert seid an der Arbeitswelt, unbedingt anhören. Aber jetzt geht's los. Werbeentschaltung aus.
Werbung Ende.
Ja, genau. Aber genau. Der Pete, der diesen Podcast macht, sagt, bei jeder Folge erwähnt er den Subcast.
Genau.
Jedes Mal. Also.
Deswegen Grüße zurück.
Ganz und herzlichen Dank, Pete.
Okay, ihr hört es vielleicht auch schon ein bisschen am Ambiente, weil das Mikrofon ein bisschen weiter wegsteht als üblicherweise. Wir sitzen hier zusammen in einem
Altbau.
In einem Altbau, in einer Couch-Situation, auf der Couch, in einer Couch-Situation. Wir haben uns gedacht, wir sprechen heute einfach eher locker darüber, über unsere Gruppe, über euch beide, über uns wissen die Leute schon ein bisschen was, aber über euch beide, wie wir...
Seid ihr zum Paddeln kommen?
Zum Beispiel, Mike, sag mal du, wann, wie?
Ich glaube, es war 2019, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich habe schon 2-3 Jahre vorher mal gesehen, ich glaube in einer Werbung oder irgendwo im Internet, dann haben wir gedacht, das möchte ich mal ausprobieren. Irgendwie habe ich es dann wieder vergessen gehabt und irgendwann ist es wiedergekommen und meine Eltern haben mir zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt und ja, dann habe ich mal ein Stand-Up-Paddle auspackt, ein aufblasbares. Ausprobiert und ja, ich bin hängen geblieben.
Und du?
Na, bei mir war es eigentlich die Geschichte, dass ich so 97 mit Wellenreiten angefangen habe.
Und war halt
in Österreich landlocked und halt ohne Wellen und ohne meinen Sport ausüben zu können. Und dann hat sich das so ergeben, dass eine Freundin, sprich Arbeitskollegin von meiner Frau, da ist ein Sub-Event und wir haben zu wenig Leute und kommst doch vorbei. Und fahr einfach bei dem Rennen. Kein Problem, probieren wir mal, machen wir. Und dann habe ich halt diese ganze Sub-Community kennengelernt, also auch um den Move Mike herum. Yeah. Und haben wir dann gedacht, na, eigentlich wäre das doch was. Vor allem, dass die Thematik, die bei mir immer der Fall war, dass ich ja im Urlaub ein Problem hatte. Weil fürs Wellenreiten braucht man normalerweise, ist es eher windig und hat eher hohe Wellen. Das deckt sich halt nicht mit dem, was meine Frau sich unter einem Meeresurlaub vorstellt. Jetzt war das nicht überlappend. Dann, und wenn es deiner Paddling war, das durchaus möglich, das Paddling zu kombinieren, dass ich mir einfach so für 1,5 Stunden oder 2 Stunden aufs Paddle stelle und einfach mache und ich bin mit meiner Familie auf Urlaub.
Okay. Machst du das? Schaust du auch Wellen zu kriegen, wenn es gerade geht, wenn eine gerade ist in der Nähe?
Naja, das ist das. Ich, interessanterweise, im Mittelmeer macht schon Spaß punktuell, hat aber mit Wellenreiten in dem Sinne
nichts zu tun. Ja, weil da reden wir von einem Meter
das Einzige,
oder maximal
sowas. Genau, also das Einzige, was dem eher nahe kommt, ist halt Downwind. Mhm. Und da kriegt man ein bisschen das Gefühl. Also jetzt ist es in Ansätzen. Mhm. Aber es hat also mit so 2 Meter Wellen noch relativ wenig zu tun, aber es ist schon was Nettes.
Aber man spürt das schon, also wenn man auf der alten Donau ist, und wie heute, wenn da richtig schöne Wellen von hinten dann kommen, dann spürt man das schon, wie sie weiterschirmen.
Wie sie drucken.
Ja. Das ist schon lässig, aber beim Stefan sein Board ist das besser, weil der hat vorhin ein bisschen einen Rocker. Mhm. Und meins ist ja kerzengrad. Und ich muss immer voll aufpassen, dass ich nicht in das Wöhntal reinkomme, weil wenn ich im Wöhntal drinnen bin, dann stiche ich mit dem Spitz in die Wöhn, fuhren rein und dann kugel ich. Also, und jetzt momentan bei den Temperaturen ist das kein Spaß.
Ich war heute im Wasser.
Ja, du bist
eingefahren. Absichtlich oder unabsichtlich?
Unabsichtlich leider, aber nicht beim... wir haben einen Sprint gehabt, 5x4 Minuten. Und es war nicht während einem Sprint, sondern während dem Umdrehen, weil ich musste irgendwann, ich bin eben Downwind, so man das Downwind nennen kann, aber halt mit dem Wind im Rücken auf der alten Donau gefahren, zischt. Da hat man dann irgendwann gleich, meine Uhr, ich glaube es nicht ganz, aber meine Uhr hat knapp 6er Pace umgezogen und das ist schon brutal schnell für meine Verhältnisse. Das war jetzt schon extrem schnell, weil das waren 10 km/h oder sowas, ne? Auf einem I-Sub normalerweise eher hart an der Grenze. Aber es kann sein, weil der Wind hat wirklich gescheit angeschoben, es kann sein, dass es kurzfristig so war, aber natürlich gefallen bin ich wie wieder, weil ich war am Ende der alten Donau, irgendwann musst du umdrehen, weil sonst kannst du dein Land weiter.
Und dann, kannst du und übertragen?
Natürlich ist es immer so, wenn du mit 90 Grad zu den Wellen bist, 90 Grad zum Wind bist und du versuchst zwar möglichst schnell aus der Position rauszukommen, wieder mit der Nase in den Wind, dass du wieder halbwegs stabil stehst, habe ich das mal normalerweise gegangen, aber das dritte Mal ist es nicht mehr gegangen und dann habe ich einen semi geplanten Abstieg gemacht.
So sein. Aber das braucht ja nicht peinlich sein. Also ich falle ja normalerweise auch nicht ins Wasser und seit ich halt so intensiv trainiere, mit dem lieben Mika als Trainings
Knecht,
Dirigent. Genau, das Sklaventreiber will ich jetzt nicht sagen. Aber,
das ist gefährlich, wenn man das nächste Training dann kriegt.
Ja, genau, aufpassen. Mich hat ihn lieben.
Genau, also seitdem bin ich auch zweimal schon ins Wasser gefahren.
Ja. Man verausgabt sich einfach ein bisschen mehr, oder? Und man ist dann immer motorisch, also ich merke, dass ich am Anfang motorisch immer noch viel besser drauf bin, als wenn ich einfach fünf Sprints gefahren bin. Da ist man halt nicht mehr so.
Ich muss sagen, ich merke, dass meine Aufmerksamkeit dann auf einmal irgendwann weg ist und genau. Dann ist es gefährlich zum
genau.
Anfangen bei mir.
Man wird einfach müde. Das ist ganz einfach, so ist es nun mal. Okay, ja. Aber du, gerade hast gesagt, Downwinder, das kommt am nächsten. Downwinder fährst du normalerweise beim schon genannten Mai-Kunden, oder?
Nein, ich habe jetzt noch nicht so viele gemacht, aber okay. Ich habe mir letztes Jahr ein 17-4er Brett Unlimited gekauft, ein E-Sub, und mit dem geht das schon sensationell gut. Also ich habe da wirklich ganz gut mithalten können mit den Hardboards.
Unten am Neusiedlersee.
Genau, am Neusiedlersee.
Damals, als noch Wasser drin war.
Das war gerade letztes Jahr an der Schmerzgrenze. Das war auch so ungefähr April, also ist ungefähr jetzt dieselbe Jahreszeit. War schon kalt, also schon noch mit Trockenanzug unterwegs gewesen. Aber aufgrund der Wassertiefe bist halt nur bis zur Hüfte im Wasser gestanden. Uff. Und das ist halt für Neusiedler schon recht wenig.
Ja.
Es
ist
also ein bisschen weniger sogar und das ist eher schwierig dieses Jahr.
Der Mike hat das gesagt eben, der Mike, der in Neusiedler selber ist.
Nein,
in Bodersdorf, sorry. Und dort seine
Verkaufsstation
hat. Der hat eben auch gesagt, ja, wenn es so weitergeht, eher blöd. Der veranstaltet ja auch Downwinder unten am See und ist.
Weil wir waren letztes Jahr unten und dann sind wir, glaube ich, einmal gut einen halben Kilometer gegangen, bis die Finne Wasser gehabt hat. Also das war schon gut.
Genau, du gehst mit Brötlein. Ich meine, der Neusiedlersee ist jetzt an sich schon nicht.
Es ist ein Steppensee.
Aber sowas, dass du einfach, dass du einfach sagst, okay, jetzt wir bringst du in einer Stunde zurück und in einer Dreiviertelstunde bist du immer noch mit dem Brettl neben dir, latschst immer noch in die Marsch, also Richtung wie heißt die Insel?
Mit der
Bauminsel. Da, wir sind einfach nur da eine Runde gefahren. Ne? Und das war schon Gräber. Aber an sich Neusiedler See, ein super Paddelrevier an sich. Super tricky teilweise auch wegen die extrem unstetigen und spontan auftreten können Windsituationen. Und vor allem dadurch, dass der See so flach ist, gibt es immer auch einen Wellengang, der dann teilweise einfach je nachdem auch unvorhergesehen sein kann.
Ja, aber wir müssen heuer sowieso ein paar Mal an den Neusiedlersee fahren, da können wir Familienausflüge machen, weil wir müssen ja fürs Lottermeer üben. Ne?
Wenn
ja.
Genug Wasser drinnen ist.
Ja, selbst dann, wenn nicht, weil die haben das, dort gibt es echt die optimalen Bedingungen.
Ich will nicht, dann gehen wir durch.
Nein, Skateboard oder so.
Ja, weil dort sind die optimalen Bedingungen für das Lottermeer und vor dem fürchte ich mich am meisten.
Genau, das Lottermeer ist eine Teilstrecke in Holland, was wir zu bewältigen. Das wollte ich sagen.
Bist du schon mal im Neusiedlersee gefahren?
Ja, einmal, aber da war es vom Wind her relativ ruhig, also ein bisschen Wind schon, aber jetzt da keine Wellen, wo man sagt, da muss man knien oder es geht gar nicht mehr.
Wir sind einmal von Neusiedl nach Rust paddelt und da war konstant Wind von einer Seite. Da ist uns dann, wenn wir unten angekommen sind, echt der rechte Arm angefallen.
Das ist eben das. Und man muss da auch Strategien entwickeln, wenn man Endurance paddelt, weil irgendwann hast du immer solche Situationen. Das war bei der Vogalonga das letzte Jahr auch. Da sind einfach von Burano zurück nach Venedig die ganze Strecke der Wind. Also ich bilde mir ein, ich habe immer auf der rechten Seite paddelt, also muss der Wind von links schräg kommen sein. Und das ist einfach, du fängst schon Krämpfe zu kriegen, dann denkst du, okay, jetzt drei Krämpfe, welchen von den Krämpfen kann ich noch ignorieren und welchen gebe ich, wegen welchem Krampf schreie ich? Und man muss dann in solche Fälle, muss man irgendwann dann anfangen zu kreuzen, oder? Zickzack zu fahren, war halt meine Strategie. Das heißt, mit dem Wind, egal wie die Route ist, auch wenn es quer zur Route ist, und dann kann man umdrehen und direkt gegen den Wind wieder wie so ein Sägeblatt. Mhm. Das war die einzige Möglichkeit für mich, die Muskeln wieder, die andere Seite zu belasten und den Muskel wieder halbwegs locker zu kriegen. Aber es ist schon, es sind ansatzweise schon realistische, es war halt auch mit dem Wind.
Also heute bin ich Richtung Floridsdorf paddelt und gefühlt nur auf der linken Seite, ab und zu mal auf der rechten, dass ich halt ein bisschen ausgleiche, aber meistens links und das war eine Stunde ungefähr.
Genau, weil der Wind ist so von Nordost ungefähr gefühlt.
Nordwest.
Gekommen. Du hast auf der linken Seite paddelt, also ist der Wind von da gekommen.
Von Nordwesten ist er gekommen.
Ist das jetzt, habe ich ein West-Ost-Problem oder Sigi Floridsdorf? Also die alte Donau ist ungefähr so. Ja, okay. Ja. Ich sage jetzt einmal gleich.
Wir haben selten Nordostwind auf der alten Donau.
Ja.
Meistens okay. West.
Aber ja, jedenfalls, er ist von rechts oben kommen, oder?
Genau, rechts vorne.
Ja.
Rechts vorne.
Genau, und gefühlt eine Stunde auf der linken Seite und beim Zurückpaddeln war es dann ja eine halbe Stunde ungefähr auf der rechten und dann hat der Wind nachlassen.
Ja.
Aber genau. Das war auf jeden Fall ein gutes Training dann.
Heute war ein hervorragendes Training, muss ich sagen. Weil das war, also ich habe da jetzt dann nachgeschaut, bei den 5x4 Minuten und da war tatsächlich eins dabei, da bin ich genau 187 Meter gefahren in 4 Minuten. Also,
ja.
Also das war echt brutal. Da sagt sie, okay. Und so, hier, weil ich das Gefühl habe, ich stehe und ich kämpfe nur daran gegen einen, dass ich nicht rückwärts fahre.
Mhm. Ja. Also ich bin heilfroh, dass ich meine Session gestern am Abend beim Mondschein gemacht habe.
Und
glattes Wasser hatte. Es war zwar sehr kalt, mit 6 Grad gestartet, bei plus 2 Grad die Session beendet nach 2 Stunden. Aber von den Windverhältnissen war es sehr angenehm. Super. Außerdem die Stimmung bei Mondschein war schon sehr fein.
Ich finde die alte Donau bei Dunkelheit an sich, im Winter haben wir ein paar Nachtsessions, wohl oder übel, also Nacht, 4 Nachmittag, 5 Nachmittag, war halt schon stockfinster mit Mond.
Nein, da war kein Mond. Im Winter,
kein Mond.
Einmal war Mond,
aber so tief, dass er hinter den Bäumen vom Polizeisportverein ist. Und die haben da ja mein Profilbild, das sieht man, hast du ja gemacht, da sieht man mich ja direkt hinten. Das ist aber nicht das Mondlicht, was von vorne kommt, man sieht nur meine Silhouette. Das ist aber nicht das Mondlicht, sondern das ist das Licht vom Stadion, vom Polizeisportverein, weil da gerade ein Match war.
Schau aber trotzdem gut aus.
Ja,
Nein, also in der Nacht baden, das hat schon, ist schon eine Herausforderung.
Ja, und einmal ist der Nebel dann gekommen, wie wir schon am Heimfahren waren, auf einmal hat man das Ufer nicht mehr gesehen und es ist immer dichter geworden.
Ich glaube, das war das, was vor da entstanden ist.
Ah, okay. Ja. Da sind wir immer sehr nah beieinander geblieben, damit wir uns ja auch nicht verlieren. Und so, und dann haben wir immer so Rufe gehört, so Marek, Stefan, Marie. Und so,
das war die Zeit, wo Marek noch keine Uhr gehabt hat, oder?
Stimmt,
und die haben geschrien, und die haben geschrien, los! Stopp!
Genau.
Ja. Da war ich beim Trainingsplan ja offiziell noch nicht dabei.
Genau.
Ja, genau.
Dann ob ich knapp danach.
Ab November, genau.
Genau, das war eigentlich war es schon schön.
Voll.
Es war schon
voll. Ich finde dann die alte Wohnung wirklich super an sich, auch vom Ambiente her.
Es ist abwechslungsreich, je nachdem, wo man halt fährt, auf welchen Abschnitt, sieht man immer was anderes.
Mhm. Was ich mag auf der alten, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist dieses Kerzengerade.
Ja. Das mag ich die neue nicht so gern, wenn es nicht sein muss.
Ja, weil da in Lignano, solange wir da auf dem Tagliamento gefahren sind, der schlingelt halt da so schön dahin und so, und dann kann man gegen den Wind, aber ist ja wurscht, aber da hast du zumindest immer ein Ziel gehabt. Ne? Also du hast gesagt, gut, passt da jetzt ums Eck noch und dann noch einmal ums Eck. Und ja, und weil viel geschaut haben wir eigentlich nicht, also so jetzt landschaftsmäßig. Und dann war zum Schluss der 3 Kilometer lange kerzengerade Kanal.
10 Meter breit, schnurgerad, komplett gegen Wind, gegen 50 km/h bis 50 km/h Böen.
Ja.
30 bis 50.
50, ja.
Also ungefähr
und, wie alt. Und das war demotivierend ohne Ende.
Das ging brutal.
Du kommst ja einfach nicht weiter, du siehst nur und siehst nur so einen scheiß Damm. So muss es in Holland sein, das ist auch ein Holland-Training. Auf der anderen Sicht gar nichts. Und es ist ab und zu ein Baum und ab und zu ist ein kleines Häusl und ab und zu und am Damm fahren Autos vorbei. Und du kommst einfach nicht weiter, Und dann denkst du, Alter, nein. Aber mindestens haben wir auf beide Seiten
baden können.
Weil mich erinnert das ganz schwer an dieses eine Sprichwort. Wie erklimmt man einen Berg? Einen Schritt nach dem anderen. Und das ist beim Paddeln, bei Gegenwind für mich das Gefühl auch so. Ich schaue einfach nur, dass ich halt mich irgendwie vorwärts bewege und schaue, dass ich Energie spare, weil ich habe keine Ahnung, wie lang es wirklich dauern wird.
Genau.
Einfach nur zügig, also langsame, kräftige Züge schauen, dass es irgendwie vorwärts bewegt.
Und wichtig ist, dass man nicht steht, weil aber wieder in Bewegung kommen ist so schwierig.
Aber was ich als Tiroler sagen muss bezüglich Berg, gell? Beim Berg ist halt der Unterschied, dort wo stehst. Beim Paddeln mit Gegenwind ist der Unterschied, wenn es nicht weiter paddelt, dann rutscht es zurück. Ja. Und das ist so frustrierend. Also man muss schon schauen, dass man ein bisschen Vortrieb hat, aber es stimmt schon, es nutzt nichts anderes, als sich eine versenken, einen Paddelschlag, du hast eh keine Kraft mehr zu was anderen, ich meine, was willst du denn? Differentialgleichung oder Steuererklärung im Kopf machen, vielleicht auch, oder was?
Ja, also man ist voll im Moment drinnen.
Aber ist es ist voll meditativ,
Weil ich habe mich schon gefurcht, also vor diesen, wie wir das erste Mal jetzt da die 5x4 Minuten gehabt haben, und da haben wir eigentlich gute Verhältnisse gehabt, gell? Beim ersten Mal. Und da haben wir schon gedacht, 4 Minuten habe ich das durch den Druck und was weiß nicht. Und hin und viel. Den ganzen Tag schon darüber nachgedacht, ob ich das schaffe und so weiter und so fort. Und dann bin ich auf dem Brettl gestanden und habe mir gedacht, jetzt hast du 8 Stunden lang gearbeitet. Ja? Die nächste Stunde gehört nur dir. Und dann ist das super gegangen. Wirklich so. Ich habe gesagt, ich mache das. So mache ich das. Und jeder Paddelschlag, den ich mache, und macht mich stärker und bringt mir mein Ziel näher.
Ich tue nur in dem Fall, also ganz kurz zur Erklärung für eventuelle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Was heißt eventuelle?
Für eventuelle Zuhörer.
Im Fitnessstudio kommen sie schon zu. Seid ihr die Wahnsinnigen?
Wirklich?
Ja, nämlich ihr. Cool. Also ich stehe dort ganz allein. Was heißt ihr die Wahnsinnigen? Und ich sage, weiß ich nicht.
Erzähl weiter. Dann werden wir schauen, ob ich die bin.
Genau.
Ob ich ihr bin.
Ja, genau.
Genau, also es geht jetzt um Sprints, und die Sprints macht man bei 8 RPE, heißt das, oder?
Mhm.
Ja. Und das ist RPE, das ist so ein bisschen eine gefeilte Einheit, weil das ist keine direkt messbare Einheit, das ist die gefühlte Maximalbelastung, oder 10 being alles, was du kannst. Also das machst du bei kurze Sprints Oder beim Kurzstreckenrennen über 200 Meter würdest du 10 RPE machen, das war so der Standard. Und die Sprints über 4 Minuten sein auf 8 RPE. Das heißt, man sollte sich so einteilen, dass man es gerade noch schafft über die 4 Minuten. So. Und dass man nicht nach 2 Minuten spätestens kaputt ist, sondern nach einer Minute, je nachdem geht auch, nach einer Minute kaputt sein, so viel ohne Probleme. Und das ist, glaube ich, ein Skill für sich, seine Kräfte, und das werde jetzt auch noch alle zu schaffen machen, auf die größere Strecke hin, aber ich glaube, dass das Skill für sich ist, sich spüren lernen und die Kräfte einteilen lernen.
Ich glaube, das Wichtigste ist, nicht zu schnell starten.
Genau.
Man muss sich ein bisschen dagegen halten, weil für mich war im Prinzip also auch die Diskussion mit dem Mika, dass die Zielsetzung eigentlich dieser Session, also zumindest war das für mich so, dass ich schauen soll, dass die Idee ist, möglichst in einer Pulse-Range zu bleiben über diese 4 Minuten. Mhm. Und für mich war die Lösung da, am Anfang gescheit anziehen, dass der Puls raufgeht und dann schauen, dass der Kurve, und dann kann ich ein bisschen nachlassen, damit ich den Puls auf der Ebene halte. Wenn ich zu langsam anfange, wird das zu lange, bis mein Puls oben ist, und dann bin ich nicht lang genug in der Pulse-Range drinnen, die mir was bringt.
Okay,
aber also für den Effekt der Trainingssession war es für mich doch schön anzufangen, zügig anzufangen, den Puls raufzubekommen und dann ein bisschen nachlassen und dann auf der Ebene bleiben, wo ich sage, jetzt halte ich das 4 Minuten durch.
Okay, ja, macht Sinn, voll Sinn. Aber das heißt, im Endeffekt, das kannst du mit Pulsmeter, wie wir sie alle haben, Unterstützung machen. Ne? Und, oder das kannst du machen, indem du die mittlerweile sehr gut kennst, ne? Wo du sagst, deine Pedale, weil alle, ich glaube, alle extrem Ausdauersportler, alle Ironman, Triathleten, was weiß nicht was, die spüren sich schon mittlerweile so weit, wenn die jahrelang trainiert haben. Ne? Nimm mir mal an, dass die wissen, heute bin ich so drauf, heute bin ich so drauf. Die brauchen höchstwahrscheinlich auch nicht mehr so angewiesen auf die Pulsuhr. Aber bei uns ist bei Rennen, ne? Bei Langstrecken, ist auch gut, wir werden auch höchstwahrscheinlich oder ziemlich sicher Holland auch, wir haben mich gefragt, was tut man da, fährt man da auf Geschwindigkeit, Kilometer auf, ne? Und er hat gesagt, nein, gescheit auf Puls. Ne? Also man gibt sich am Pulsrange vor und innerhalb von dem muss man einfach bleiben, weil man weiß, wenn man zu lang, zu stark drüber ist, dann droppt man out. Oder droppt man, dann bricht man zusammen.
Ja, das ist in Holland, was wir so bis jetzt gehört haben und so, ist es so, also es gibt immer einen Tag mit super Headwind. Also den gibt es immer. Und dann sind wir ja jetzt gerüstet, oder?
Ja, jetzt dann mit dem heutigen Wind.
Oder?
Der hat es in sich gehabt.
Oder?
Also man muss sich halt selber kennenlernen.
Ja, voll.
Und ich gebe da vollkommen recht, die ganzen Sessions, die musst du auch mal kennenlernen, mal ausprobieren, wie bewege ich mich überhaupt in diesen ganzen Intervallgeschichten, weil ich habe das vorher nie trainiert. Mhm. Also die ganzen Sprinter-Geschichten, bin einfach immer nur gefahren. Also ich bin halt schon teilweise, wenn man stärker belastet, oder weniger, aber nicht wirklich dann regelmäßig diese Sprint-Sessions drinnen. Und weil du gesagt hast, die den Puls beobachten, das mache ich tatsächlich nur bei den längeren, konstanten Sessions. Mhm. Bei den Sprint-Sessions gehe ich nur auf Belastung und Zeit und ich schaue da gar nicht auf den Puls. Mhm. Ich schaue einfach nur, wann bin ich am Ende und time das, dass ich das irgendwie schaffe. Und Gefühl, genau. Und ich schaue mir dann nachher schon den Puls auch nachher an, lerne
das. Schaust du den erst nachher?
Ich schaue mir den immer erst nachher an, weil ich gehe da immer nur auf eine gefühlte, weil es ja von der
Belastung
Idee her ist, Plateau, eine gefühlte Belastung gehe ich da, wie es mir gerade damit geht und dass ich halt am Ende dieser Sprint-Session halt gefühlt am Ende bin, weil jetzt geht es nicht mehr.
Mhm. Ja, ich muss sagen, ich mache das auch. Also wenn ich längere, also Sprints, aber da, wo wir RPE 8 haben, schaue ich auch nicht drauf auf den Puls, sondern schaue halt für mich, dass, also gefühlt, dass ich wirklich am Ende bin, wenn ich fertig bin, dass ich nicht mehr kann, eben, dass ich nicht zu schnell anfange, weil ich komme dann eh rein. Also das ist so bei mir ein bisschen die Gefahr, wenn ich zu schnell loslege, dann komme ich nicht mehr runter. Mhm. Aber wenn ich wirklich Vollgas-Sprint habe, da schaue ich nicht auf den Puls, auf die Pulsuhr. Aber ich schaue danach lustigerweise schon. Also sobald der Sprint zu Ende ist und ich habe die Pause, dann schaue ich, wie hoch ist mein Puls raufgegangen.
Okay, sehr spannend. Weil für mich war es auch dann ein großer Unterschied, das zu erkennen, wenn ich mal die Pulskurve dann anschaue. handelt es sich um eine Session am Abend nach einem langen Arbeitstag, wo ich mich halt doch geistig ausgepowert habe, in sehr vielen Calls drinnen war und da wirklich sehr viel Energie reingesteckt habe. Und dann einfach nur irgendwann um 8 am Abend meine Session anfangen und dann halt meine Sprint-Sessions mache. Und, oder mache ich das am Wochenende, wo ich ausgeruht bin und das die einzige Belastung wirklich diese Trainingssessions. Mhm. Das macht in meinem Pulsverlauf und der Wahrnehmung der Belastung schon einen großen Unterschied. Ja. Also ich hatte auch Sessions, wo ich die Sprint-Session am Abend dann abgebrochen habe.
Weil es zu viel war.
Weil es einfach zu viel war. Ja. Also es waren diese Intervalle so mit der, glaube ich, 2-Minuten-Sprints, 5-mal hintereinander, kurze Pause und da war
dann
es.
Noch einmal.
Es war auch da blöd. Also das waren plus 2 Grad, viel Wind, langer Tag Arbeit und es war einfach dann unmöglich da weiter. So mache ich, habe dann einfach aufgegeben und habe aus diesen 2-Minuten-Sprints dann 1-Minuten-Sprints gemacht, sage, das schaffe ich noch irgendwie und habe das dann so beendet. Aber das war halt nicht das Programm, das ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Aber ich schaffe es einfach nicht.
Aber da hast du vollkommen recht. Das ist bei mir also, wenn ich so einen richtigen stressigen Tag hinter mir habe, obwohl man, ich glaube, dass Archivarinnen auch einen stressigen Tag haben können, aber auch das passiert, und dann aufs Wasser gehe und wenn ich Grundlagen habe, ist kein Problem. Ja, weil da fahre ich und nach einer halben Stunde ist alles aus meinem Kopf draußen und dann fahre ich noch mehr. Aber bei den Sprints, da merke ich das voll. Also komplett. Und wenn ich Sprints mache, so am Sonntag oder so, irgendwas, überhaupt kein Drama. Ne?
Das ist bei mir wieder anders, lustigerweise. Ja. Nach der Arbeit ist, ich merke schon, dass ich müde bin, K.O., geschlaucht, aber sobald ich an Bord bin, so die 10 Minuten einfahren und dann geht's. Und ich hab am Abend noch nie was abbrechen müssen, weil irgendwie kippe ich dann so rein und kann das Training durchziehen. Ja, ich merke schon, manchmal ist es ein besserer Tag, manchmal nicht. Mhm. Aber irgendwie, das entspannt trotzdem. Egal, ob es jetzt eine Sprint-Session ist oder Grundlagen.
Entspannend tut es auf jeden Fall. Ich finde die Art von Müdigkeit dann auch recht angenehm.
Ja. Ich finde das immer spannend, dann, wenn du dann in der U-Bahn sitzt und dann so anfängst, die Muskeln sich so entspannen und so. Und immer interessant, was dann wehtut.
U-Bahn sitzen, ich fahre immer mit dem Radl noch eine halbe Stunde.
Genau, das ist ja
super, das entspannt dann erst aus.
Ja. Nein, ich finde das dann immer interessant. Dann gesagt, aha, da gibt es auch Muskeln, die wehtun können. Interessant.
Ja. Ja. Ich habe es jetzt so interessant gefunden, ich war jetzt da eine Woche krank. Und die Woche, wo ich im Training wieder angefangen habe, habe ich mit Mika ausgemacht, dass wir halt sehr langsam anfangen, eben schauen, wie es im Körper geht. Mhm. Und da war es lustigerweise so, dass der Pulsbereich zuerst recht niedrig und auf einmal ist er um, wenn ich 10 raufgegangen, dann wieder ganz schnell gesunken, dann ist er wieder rauf, dann wieder länger oben blieben. Also total sprunghaft war der Puls und das war ich nicht gewohnt. Also da war ich einfach noch nicht ganz fit. Mhm. Und dann haben wir halt einen Tag noch Pause gemacht und dann wieder angefangen und geschaut. Und ja, es war interessant, wie lange eigentlich der Körper braucht, bis er wirklich wieder fit ist.
Erstens das und zweitens, wie sehr, bei mir war eine umgekehrte Erfahrung eigentlich vor Weihnachten, wie ich krank geworden bin, haben wir eine Session gehabt und zwar sind wir da auf die Neue Donau, weil die alte zurückgefahren war. Und die Neue Donau war halt ein bisschen das Polarmeer, so da Eisscholle, dort Eisscholle, da Pinguin. Kormoran natürlich und kein. Und viel Gegenwind. Nein, das war nicht das mit dem Gegenwind. Das war, wo wir ganz weit gefahren sind. Ja. Aber die Marie ist gemütlich, das war Grundlagen-Ausdauertraining, das heißt 130 Puls. Ja. Als Obergrenze. Und ich paddle echt, versuche ihr nachzukommen, keine Chance. Also ich hätte Chance gehabt, wenn ich voll reingekaut hätte für 30 Sekunden noch, wäre ich wahrscheinlich vom Brett gefallen. Und ein paar Paddelschläge, Puls war auf 175. Und das war, bevor ich gemerkt habe, dass ich krank war. Aber da sieht man schon, dass, oder bevor ich dezidiert krank geworden bin, mit halt ihren Corona gehabt das Mal, aber ihren getestet, aber halt, oder. Keine Ahnung, jedenfalls hat der Test nichts ergeben, aber jedenfalls von den Symptomen her, Halsweh, Gliederschmerzen, grippaler Infekt, hätte man früher gesagt, so, höchstwahrscheinlich war
es. Ja, jetzt ist ja immer gleich Panik, ne?
Ja, aber es war höchstwahrscheinlich, ich war trotzdem isoliert, aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich schon bevor ich andere körperliche Beschwerden gehabt habe, dann ist sofort schon in der Pulse Rate gespielt.
Das ist interessant, weil wie ich krank worden bin, einen Tag vorher habe ich ein relativ heftiges Training noch gehabt und habe mich richtig gut gefühlt und haben mir gerade geschrieben, mir geht's super, Training ist super gelaufen und am nächsten Tag bin ich gelegen.
Mhm. Okay.
Also ganz interessant.
Na, ja, aber vielleicht ist jeder Körper anders, vielleicht ist auch jede Krankheit.
Vielleicht war es auch irgendwas anderes, irgendwas, was du gehabt hast und was ich gehabt habe.
Aber jedenfalls war das bei mir irgendwie, jetzt gemerkt, ich habe die Marie die ganze Zeit gesagt, sie hat die ganze Zeit Schleifen vor mir müssen, dass sie mich nicht verloren hat, damit sie nicht unter ihre 110 runterfällt. Aber und? Bei mir war halt
auch. Hat super ausgeschaut dann auf dem Ding. Weil das Ziel war, ihn nach Hause zu bringen, weil aufhören wollte er ja auch nicht. Ne?
Na, sehr brav.
Brav.
Ja, wir super, sagen, ich weiß nicht, ob der Trainingseffekt da so
der Trainingseffekt war, aber es war alles mental.
Wir haben eh schon. Das Durchhalten dann für die Niederlande ist perfekt trainiert worden.
Ja, es war mehr für den Kopf durchhalten, aber das ist ja auch was. Mentaltraining sozusagen. Aber wir haben eh schon einen Podcast, in einer Podcast-Episode besprochen, das eh schon, und es war einfach ein grausiger Tag, nämlich wir sind zu spät gestartet, wir sind um 2 gestartet, um 4 war es finster. Wir sind Richtung Norden, also Richtung Kloster Neuburg, Neuburg raus, der alten Neuen Donau entlang. Und es war so kalt, dass ich an der Leash waren Eiszapfen und am Deckbett, das Deckbett war einfach wie ein Spiegel irgendwann.
Aber deins war ja gestern auch gefroren, gell?
Nur leicht, ich habe es beim Abputzen nach dem Duschen habe ich gespürt, dass ein bisschen Eis drauf ist. Es war jetzt nicht so schlimm wie vor ein paar Wochen, wo ich das nach der Session das Board fotografiert habe und ich die ganzen Muckel vom Eis drauf gehabt habe.
Yeah.
Es war so eine Nachtsession, die halt sehr heftig war, wo es auch gefühlt das Wasser schon dickflüssiger war. Ich habe gesagt, na, ist das jetzt schon gefroren oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber dann umdreht, habe ich das aber schon durchbrochen. Oder nicht? Aber so in der Nacht sieht man das halt nicht so gut.
Und es war halt am Tag sieht man es genauso wenig. Ich war mal bei plus 8 Grad auf der alten Donau und denke mir, irgendwie komisch, es geht nicht mehr so schnell. Und tauche mein Paddel ein und denke mir, da bricht irgendwas unten. Dann war ich auf einer Eisscholle drauf und ich habe es nicht gesehen, weil bei plus 8 Grad wäre rechnet mit Eis.
Ja. Aber diese herumschwimmenden Eisschollen dann, die waren brutal, gell?
Ja, ich habe nur die eine gehabt und dann habe ich schon gesehen, ah, das ist eine Eisfläche, eine riesige.
Ja, weil ich bin irgendwo an Sprint. So voll hinten, nicht? Und so, und der Mika, ich hab, mein Fehler ist ja beim Paddeln immer, ich schaue nicht gerade aus, ne? Sondern ich bin immer voll mit Paddeln beschäftigt. Und so, und meistens geht es gut, aber an dem Tag war es so, ich volle hinten reingehauen und dann plötzlich stehe ich und dann war ich so, was jetzt? Und bin mitten auf so eine Eisscholle aufgefallen. Ich bin so raufgedacht und so, okay. Ja.
Das führt mich zu einer Frage. Entschuldigung. Ja. Nein, ich wollte nur fragen, wo schaut ihr, wenn ihr intensiv behandelt? Ich meine, die Theorie war ja, was man von Mika lernt, was er aber auch nicht tut, zugegebenermaßen, war ja ungefähr, keine Ahnung, 10, 15 Meter vor das Brettl. Macht ihr das?
Ich bemühe mich dazu. Es hat nämlich einen folgenden Hintergrund, dass ich aufrechter bin, dass ich mehr Lungenvolumen reinkriege, weil ich dann meinen Brustkorb aufmache, indem ich den Kopf aufbringe.
Ja.
Ich bemühe mich, aber ich ertappe mich auch immer wieder. Vor allem mache ich das am Abend, wenn es finster ist, dass ich die Referenz von meinem Brett suche. Mhm. Die Problematik, die ich dort habe, der Lichtkegel scheint durch die Wasseroberfläche durch und ich habe den Horizont von der Wasseroberfläche nicht mehr. Mhm. Das heißt, ich habe keine Referenz mehr. Ich muss aufs Brett schauen, damit ich weiß, wo bin ich jetzt im Wasseroberflächenhorizont. Ja, aber ich meine, normalerweise, ich bemühe mich schon eher in die Ferne zu sein, um eben den Oberkörper aufzubekommen.
Mhm. Das ist ein neuer, sehr valider Punkt, denke ich.
Also bei mir ist beim Sprinten auch eher so, dass ich nach vorne schaue, weil ich diese S-Bewegung mit dem Rücken mache und so richtig schön Schwung holen kann dadurch. Weil wenn ich das nicht mache, merke ich richtig, dass ich mich eigentlich selber bremse. Aber es geht nicht immer, ist mir aufgefallen. Also ich sage mal 50-50 ungefähr, vielleicht 60-40, dass ich nach vorne schaue.
Marie, wie schaut es bei dir aus?
Nein, es ist bei den ganz kurzen, also bei den 15 Sekunden, 30 Sekunden, kam nicht mehr, dass ich noch vorschaue, weil da bin ich mit was anderem beschäftigt.
Ja gut, bei den 50 Sekunden ja. Schaue ich auch eher nach unten.
Ja, genau. Ja. Aber wenn es dann länger wird, so eine Minute, dann versuche ich zumindest, so wie der Mika gesagt hat, auf die Brettspitze zum Schauen. Mhm. Geht super, wenn die Bedingungen optimal sind. Ja, und wenn sie ganz optimal sind, dann schaue ich in die Ferne, habe ich kein Problem damit. Nur wenn das so ist, wie das heute war, ist die Waren von allen Seiten kommen und 50 km/h Böen auf mich zukommen, dann interessiert mich die Ferne nimmer.
Ja.
Ja, da interessiert mich nur, dass ich am Brettl bleibe und wo kommt die nächste Wellen her.
Genau, blöderweise von schräg von der Seite oder so.
Ja, aber mir hilft da echt viel das Wildwasser fahren. Das
ja, stimmt.
Echt, also das, stimmt. Ohne das Wildwasser fahren, würde ich die Hälfte nicht da stehen.
Ja. Ich finde es auch ganz interessant, Gerrit, was du gesagt hast, mir klingt das, ich glaube, dass das bei mir auch der Grund ist, dass ich schaue auch viel auf die Bordspitze, ich schaue auch viel ums Zucker, ich muss sagen, um meine Schläge, meine Paddelschläge, vor allem Catch zu optimieren, weil ich an einer virtuellen Linie, wie weit ich vor reach, also eins ist das Logo und das andere ist vorne das zweite Logo an der Bordspitze. Oder wo halt dann steht, keine Ahnung, 14, die Angaben, 14 Fuß, bla, irgendwas. Und ich benutze es, um zu sehen, dass ich zu wenig weit ausgreife mit dem Paddel. Dass ich weiter nach vorne muss, dann korrigiere ich meinen Bewegungsablauf, dass ich mich dann auch in die Knie und auf die Fußspitzen stelle beim Catch und dann zurück.
Aber du sollst ja nicht in die Knie gehen. Hat uns ja der Mika gesagt.
Doch, doch.
Nein, der Mika hat gesagt, wir sollten möglichst. Wir sollten von, so wie der, Mika, wie der Marek das gesagt hat, mit dem S außer, mit den Fußballen rollen.
Genau.
Und die Füße möglichst steif halten, damit du es dann noch schieben kannst.
Damit. Ja, ja, schon. Aber beim direkt beim Ausfahren.
Also beim Ausfahren schon.
Bist du,
ja.
Oder bin ich halt ja. Ganz leicht in die Knie, damit ja. Der weiter nach vorne kommt. Und dann ist die Bewegung das Durchstrecken und es Vorbeugen.
Ja.
So, ich meine, was sie gelernt haben, was sie mir auch angezogen haben, vielleicht ist auch falsch was. Ne?
Ich finde das Einfachste für mich, was die Bewegung angeht, ist das, was der Mike vor vielen, vielen Jahren, so viele
Wir reden jetzt von Mike aus Brodersdorf.
Genau, von Mike aus Brodersdorf. Also aus Frauenkirchen ist eine Basis. Aber der hat mir gesagt, schau, stell das einfach so vor, dass du das Brett unter dir durchschiebst.
Mhm. Genau. Ja.
Und dass du wie eine Stange und du ziehst dich daran vorbei.
Genau.
Das heißt, du ziehst nie dein Paddel zu dir hin, sondern du schiebst das Brett unten durch. Und damit geht eigentlich die Kraft wirken, dass du dich mit den Füßen dein Brett unten vorschiebst.
Ja, genau.
Und du hast dadurch eine komplett andere Kraftverteilung.
Genau.
Interessanterweise denke ich meistens gar nicht mehr daran, dass es immer wieder kommt, du kommst dazwischen. Mhm. Aber das ist rein vom Bewegungsablauf, von der Kraftverteilung, ist das immer ein sehr gutes Gefühl, wenn man sich daran wieder zurückerinnert.
Absolut.
Aber eigentlich geht es darum, dass ich ja das Brett vorschieben möchte. Und das von der Zielsetzung das zu internalisieren, ist meiner Meinung nach extrem wichtig.
Ich glaube, dass ich der optimale Bewegungs... Jeder hat ein bisschen andere Art. Wenn du einen Conor Backstone sagst, der Sprint-Weltmeister war oder ist, keine Ahnung, der hat ja einen Stil... den da höchstwahrscheinlich kein Lehrer jemals von vornherein gelernt hat. Der nimmt teilweise das Paddle im Choke.
Er fasst es nicht oben
am Knauf. Er fasst nicht oben am Knauf an, sondern mit beiden Händen am Schaft, damit er es kürzer führen kann. Hat die Füße nicht parallel beim Sprinten, sondern leicht verschoben, also leicht in Richtung Surf-Stance. Und so... Das lernst du nicht so. Das heißt aber, jeder ist ein bisschen individuell, jeder hat ein bisschen seinen eigenen Körper und seinen eigenen Schmäh, irgendwie, wie er es am besten tut. Ne?
Aber es gibt auch einen Trick, den diese Sprinter dann verwenden. Also ich mache jetzt nur einen Sprint, damit ich nicht Seite wechseln muss, während Sprinten und geradeaus fahren kann, verwenden sie teilweise Finnen, die... Eine
leicht verschoben.
Aber
ist das erlaubt?
17.
Ist das erlaubt?
Ja, meines Wissens nach schon. Also ich hätte noch nichts Gegenteiliges gehört.
Also es könnte dass Horst, es muss symmetrisch sein. Ne?
Wegen den Regeln, ne? Weil da hat ja der Rudy van Haven, der ja unter anderem da der Rennmeister ist am Falkensee für das Stand-Up-Paddle-Rennen, das im Mai stattfindet.
Ja, im Mai.
An dem der Marek und ich teilnehmen. Fährst du auch?
Ich fahre auch,
ja. Ah, und der Gäste.
Ja, sehr gut. Ich bin leider nicht.
Ja, genau. Also, es wird so ausgehen, der Gerrit wird dem Marek und mir um die Ohren fahren und der Marek wird mir um die Ohren fahren. So wird es dann ausgehen. Aber das macht nichts, man kann dann nachher ja gerne ein bisschen gemeinsam trinken. Ja, aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern es ging darum, dass wir uns eben mit dem Rudi über Regeln unterhalten haben und es erstaunlich wenige Regeln gibt. Wie so, also bei so einem Rennen, was man da darf und so weiter. Also da sind die Längen sind geregelt und Hardboard und Eishub und
genau.
Und die Distanz.
Genau, ja. Ich kann mich erinnern, er hat sich auch beklagt, weil er in der Situation ab und zu ist, entscheiden zu müssen, was ist. Nicht? Bei den Längen ist es relativ einfach. Das dein Downwinderboard, dein wie lang?
17,4.
Was ist das ungefähr ein Kilometer?
In Meter, es waren glaube ich 5,28 Meter oder irgend sowas. Also ich weiß nicht ganz auswendig, aber ungefähr die Größe, also es ist ein Stück mehr als 5 genau. Meter.
Aber da ist jedenfalls klar, dass du bei normalen Rennen mit dem draußen
genau,
bist.
Genau, darf ich nicht. Dafür habe ich auch letztes Jahr mit Rudi gemeinsam die Klasse eröffnet, der Unlimited Boards, wir haben bei Downwind, waren wir in einer eigenen Klasse unterwegs.
Er hat
das wieder ausgepackt und wir waren tatsächlich, wir beide mit den Unlimited unterwegs und waren halt dann unterwegs und das ist halt glücklicherweise war ich, also er war Zweiter, ich war Vorletzter.
Ja, na cool. Ja, jedenfalls, aber da ist es relativ einfach, nicht? Entweder man macht so eine Klasse auf und sonst ist einfach 14 Fuß normalerweise die Maximallänge und dann gibt es verschiedene Kategorien. Aber der Rudi hat sich beklagt, wie wir unten waren in Lignano und wir ein bisschen geplaudert haben und hat gesagt, naja, das Problem ist zum Beispiel bei dem Starboard, ich weiß gar nicht, wie es heißt, das mit den fixen Seitenwänden, wo man die Dings einzieht, das ist zwar ein Eishub, aber man zieht dort irgendwelche Gestänge ein, um das Brett steifer zu machen. Und der hat gesagt, dass es in fact ein Problem ist, wie man das kategorisiert, weil Eishub mit, vor allem auch, das hat ja auch so ein Spanngurt über den ganzen Rocker drüber, ne? Irgendwie um so eine Rebschnierlart, um das Brett steifer zu machen. Und dann gesagt, naja, da, es gibt keine genauen Regeln, aber das ist halt immer für Sie als Rennkomitee, als Verantwortliche, ist es relativ schwierig. Das geht noch, aber wenn die Entwicklung in der Richtung weitergeht, ne, ist die Frage, wo hört es Eishub auf? Und woher fängt Hardboard an? Und jedenfalls, das hat ihn offensichtlich sehr beschäftigt. Er war halt ziemlich gerantet irgendwie über die Eishub soll ein Eishub bleiben und so weiter. Da war eine ziemlich klare Einstellung zu dem Thema.
Wobei ich sagen muss, dass die Stabilität der Eishubs schon wirklich, wirklich gut geworden ist. Also das...
Ja.
Vor allem bei meinem Gewicht, das ich mittlerweile auf die Waage bringe, von meinen knapp 100 Kilo, biegt sich das Ding so gut wie nicht durch. Also wenn man ein Brett mit einer ausreichenden Qualität kauft, ist das wirklich überhaupt kein Problem.
Absolut. Nur der Unterschied ist, ich habe jetzt einmal, wann hast du das letzte Hardboard gefahren, Marie?
Ich und bin jetzt Mika, einmal bei Mika auf
einem Hardboard gestanden. Das war so ein Fanatic Run von seinen Race-Bots, der halt normal fährt. Schon cool mit einem Brettel vorne, mit der Nummer drauf. Mika Mayhoff, halt der falsche Name, aber ja, mein.
Das weiß keiner, wie man heißt. Das
weiß keiner, wie man heißt. Außer, dass man einfach, ist der schlecht, hey? Nein, aber im Jänner waren wir ja in Vorarlberg, wie geneigte HörerInnen wissen, und dort eine Möglichkeit gehabt, bei Andy Borden, Schlägers Paddelgruppe hat jemand eins von den Starboard, wie heißt es?
Die neuen Starboards, die so fund, die so bullig sind. Fund.
Das ist das All-Star, kann das sein? Gibt es so eins? Ja, ich glaube.
Ja.
Und das war schon ziemlich cool, das auszuprobieren, aber man hat halt gemerkt, der Unterschied zwischen iSubs und zumindest dem Starboard und auch, was ich mich erinnern kann, dem in geringerem Maße bei dem Fanatic von Mika, ist, dass das iSub zuerst einmal stabiler steht, weil die Hardboards alle tendenziell zumindest einen Kiel haben, ne? Rollen die leichter, aber in dem Moment, wo man ein bisschen Geschwindigkeit aufs Brettel gibt, wird das Hardboard um einiges stabiler als das iSub im Wasser liegen. Das heißt, in dem Moment, wo du eine Geschwindigkeit hast, in dem Moment, wo der Verdrängungseffekt anfängt, der aquadynamische Effekt anfängt, über den der Rainer von der Subbase
Subbox.
Von der Subbox, Entschuldigung, 100 Jahre reden könnte. Mhm. Aber wenn in dem Moment, wo der anfängt, merkst du, Hardboard ist überlegen. Wenn man steht oder wenn man ganz langsam fährt, sein iSubs faktisch meiner Meinung nach eigentlich fast leichter auszubalancieren.
Ja, aber du siehst es ja schon, weil wir haben jetzt im direkten Vergleich mit dem Gerrit.
Ja.
Sagt man eigentlich Gerrit oder Jared?
Beides ist okay.
Das ist okay, gut. Was hörst du denn lieber?
Ah, Jared.
Okay, Jared, ja. Gut. Also, wenn wir das sagen, wir haben ja ähnliche Trainings, ne? Und zum Beispiel eben 2 Stunden Grundlagen. Mhm. Ja, 130 Puls. Und da schaffen wir, also ich auf dem iSub schaffe 8 Kilometer. Und du 12. Oder 12,5 sogar, ne?
Ja, wobei ich tatsächlich den Vergleich dann machen müsste. Ich werde irgendwann jetzt auch mein iSub auspacken. Mhm. Dass
du 26 Kilometer.
Es wird nicht so ein Unterschied sein.
Wieso?
Also ich. Also
bist
ich
du so viel besser als wir?
Ja, er trainiert schon länger, glaube
ich. Aber du vorher schon Sport betrieben?
Ich habe vorher schon Sport betrieben, also ich habe da ein bisschen einen Vorteil.
Du hast einen Stand, einfach einen Startvorteil
sozusagen. Ja, aber ich habe nie wirklich Ausdauer gescheit gemacht.
Ja.
Also mein Ausdauertraining hat sich eigentlich beschränkt auf vor, weiß ich, 10 Jahren oder so. Halbmarathons zu laufen.
Mhm.
Und da bin ich halt immer noch im Kohlenhydratspeicher gelaufen.
Mhm.
Und habe halt nie diese wirkliche Umstellung mit viel Grundlagenausdauer machen müssen. Das hätte ich bei einem Marathon gebraucht.
Mhm.
Und da habe ich mir eigentlich eine Prämisse gesagt, ich laufe einen Marathon erst, wenn ich in unter 3 Stunden laufe, weil die Magenentzündung laufen. Das erreiche ich ja nicht.
Gute Einstellung.
Okay. Ja, und sie 2 Stunden geht am Kohlenhydratspeicher.
Ich bin so am hohen Start und laufen, deswegen, wenn ich nicht 2,50 laufe.
Ja, aber tatsächlich ist es nicht so ein gewaltiger Unterschied.
Wie groß bist du?
1,90.
Ja.
Und ein Thema, was natürlich schon ist, die Geschwindigkeit vom 17,4er. Wenn ich keinen Seitenwind habe, weil das Problem ist, das Ding hat einen Rocker und mit der Länge fängt es den Seitenwind ganz brutal ein.
Mhm.
Aber so einfach frontal oder wenig Wind, bin ich allein vom Volumen her, geht das Brett nicht so weit ins Wasser rein.
Ja.
Also es hat, ich glaube, 420 Liter Volumen mit einer Breite von 26,6. Also das ist schon recht schmal. Und da bin ich auf jeden Fall schneller als mit dem 14,26er.
Mhm. Okay.
Ja.
Ja, werden wir schauen. Schauen wir mal. Also du redest jetzt vom 17.
Also ich würde halt wirklich das RS testen, das dieselben Dimensionen
hat,
mehr oder weniger. Also ich habe jetzt, das Hardboard ist ein 14,24,5er.
Mhm.
Das hat mehr oder weniger dieselben Eigenschaften wie das iSub 14,26.
Mhm.
Das fühlt sich ungefähr ähnlich an. Es ist natürlich ein für die Formgebung, was du vorher gesagt hast, natürlich das Hardboard verhält sich ein bisschen anders von der Stabilität durch die Formgebung, die du eigentlich hast. Und dadurch, dass ich ja beim iSub immer oben stehen muss. Also gibt es ja nie einen Dugout. Den Vorteil hast du beim Hardboard, dass du tatsächlich von der Standfläche weiter runter kannst und deswegen stabiler bist.
Genau, nur zur, ganz kurz zur Versinnbildlichung. Ein iSub ist natürlich normalerweise 6 Zoll dick. Das heißt, man steht einfach 6 Zoll höher als, oder 5 Zoll höher.
Aber im Marek sind sie nicht so hoch.
Nein, es gibt auch 4 Zollige, ich weiß nicht.
Ja, meines müsste 6 Zoll
gleich sein. Ich bin gut, dass deins viel dünner ist als meins.
6 Zoll.
Macht vielleicht einfach die Farbe, wie es ausschaut.
Aber normal sind sie 6 Zoll, 4 Zoller. iSubs gibt schon relativ wenige, die biegen sich dann auch leichter durch.
Genau, also weil sie für nicht alle Volumen. Die Zoll, denen das nichts sagt, ungefähr 11 cm.
Ja, ich habe jetzt gedacht, so, hm.
Es sind ungefähr 2,5 Zentimeter.
Ja, es ist hässlich, dass man bestimmte Sachen, Monitordiagonalen und so weiter, oder Fernsehdiagonalen und so, bei uns immer noch in Zoll angibt und da eben Stand-Up-Paddle bezogen. Das ist ganz komisch, dass man in bestimmten Kontexten imperiale Maße benutzt. Ne?
Ja, weil es draufsteht.
Das ist so ein
Material. Ja, aber es ist bei den Monitoren ja auch so. Ne?
Genau. Ja, aber vorstellen kann ich mir trotzdem relativ wenig. Ich meine, 14 Zoll sagt man jetzt schon was, weil ich mein Board halt kenne. Aber wenn man jetzt irgendwer im 17 Zoll, ich hätte es mir nicht vorstellen können, wie lang das ist. Ich habe gewusst, okay, es ist länger als meines.
Aber also 17 Zoll waren früher die großen Monitore, heute haben wir 24 und so weiter, aber 17 Zoll war früher schon ein großer Computermonitor. Und wenn man denkt, 17 Zoll Brett, okay, ungefähr, dann kann man sich nur vorstellen, wie...
17 Fuß und gell, also es ist schon...
Du redest von 17 Fuß, aber ihr jetzt eher die Breite
von der Schwung. Ja, die 26,6 ist halt...
Ja, genau. Darf ich jetzt mal ausprobieren, wenn du es, sobald du es... online fast halt auf der
aufgepumpt hast.
Aufgepumpt. Ich pumpe die halt jedes Mal auf. Also ja. Die sind so gelagert, zusammengerollt bei mir.
Nein,
also
einfach nur sagen,
überhaupt kein Problem.
Ja, voll gerne.
Also ich wäre jetzt so, ich verwende die halt normalerweise nicht im Winter.
Ja.
Und ich behandle die ja auch mindestens zweimal im Jahr. Mit so einer Schlauchbootpflege, damit ich sie auch gelagert aufbewahren kann und damit der Kunststoff dann nicht bricht und nicht spröde wird. Und damit haben die eigentlich eine sehr lange Lebensdauer, auch wenn man sie aufgerollt lagert.
Ja.
Und das mache ich halt auch, wenn ich es kaum verwende. Die Pflegeroutine bleibt einfach
konstant. Okay, darf ich da ganz kurz einen Einschub, weil das auf jeden Fall interessant war, früher oder später müssen wir auch, es gibt Leute, die sagen irgendwas von UV-Protection, weil UV-Licht am meisten PVC zu schaffen macht und so weiter. Du sagst Schlauchbootpflege.
Genau.
Das ist einfach irgendein Shampoo oder so ein Lotion.
Einfach so eine Schlauchbootpflege einfach online gekauft. Und die ist recht günstig. Also da muss nicht ISO-Pflege draufstehen, sondern einfach Schlauchbootpflege.
Ja, ja.
Und mit der kriegst du halt einfach eine gepflegte Oberfläche zusammen, dass der Kunststoff jetzt nicht spröde wird. Und was auch sehr spannend ist dabei, ist halt, wenn es dann nass wird, ist es recht rutschig.
Okay. Weil es wasserabweisend ist.
Oh, genau, ist wasserabweisend, ist es natürlich ungünstig. Das ist mir letztes Mal passiert, letztes Jahr, da habe ich es schön gepflegt vorher und dann habe ich gedacht, nein, jetzt auf ins Wasser und habe mich dann seitlich im Prinzip so abgestürzt, wie ich das von meinem Hardboard gewohnt war und bin natürlich voll weggerutscht. Okay. Mich hat es da fast ins Wasser geworfen.
Ja.
Naja, aber es ist schon eine gute Geschichte, sein Material zu pflegen, damit man einfach eine Lebensdauer rausbekommt.
Absolut.
Und halt nicht, also die Dinger kosten ja auch ein Geld.
Mhm. Ey, wir haben ja alle Bretteln, ich meine, ich weiß nicht, wie viele 17-fußige, was soll das kosten?
Nein, ich hatte da den Vorteil, ich wollte mir eigentlich das Neueste kaufen. Das war nicht verfügbar, das ist halt länger gedauert. Und dann habe ich halt ein älteres Modell bekommen, das doch irgendwo auf Lager gelegen ist, und das habe ich recht günstig bekommen, weil es im Prinzip so Ausschussware waren und von der Qualität her ist halt dann länger gelagert gewesen. Also hat jetzt qualitätsmäßig keinen Unterschied gemacht und ich bin sehr froh, dass ich es letztes Jahr gekauft habe, weil sie haben es nicht mehr im Sortiment mit diesen Dimensionen.
Also okay.
Also aber zumindest nicht mehr von SSI.
Super.
Sollen
wir jetzt Pizza essen?
Gleich.
Weil wir müssen auch einen guten Abschluss finden.
Ich hätte noch eine Frage, die mich brennend interessieren würde. Marek, wie bist du eigentlich dazugekommen, dass du diese 11 Cities machst?
Also ich habe Stefan und Marie kennengelernt beim Sub-Workshop vom Rainer in Salzburg am Fuschlsee. Und ja, irgendwie sind wir in Kontakt geblieben, weil wir auch schon alle in Wien sind. Und ja, ich habe halt trainiert und ich wäre eher Richtung Rennen gegangen, also die kurzen Rennen. Also ich habe nicht.
Was glaube ich auch voll als super Disziplin für die Wagen.
Ich weiß halt noch nicht genau, in welche Richtung. Mich würde es Technical interessieren. Long Distance weiß ich noch nicht so ganz. Ich meine, jetzt da trainiere ich auf lange Distanzen, also könnte schon hinhauen. Und ja, die Marie hat dann irgendwann gesagt, sie wollen eben 11 Cities fahren. Und habe ich überlegt, naja, wenn die zwei jetzt da fahren, wäre es ein günstiger Augenblick, sich dranhängen, weil in der Gruppe macht es einfach mehr Spaß und man hält einfach länger durch. Und das war dann der Grund, dass ich einfach spontan Ja gesagt habe. Und ja,
Mika angerufen, geht schon.
Genau. Mika angerufen, Training ausgemacht. Und
ich bin voller Freude.
Ja, also, ich auch voll. Das macht
ist cool, finde ich super.
Dass ihr beide auch dabei seid. Gerrit, wir haben uns jetzt nur der Vollständigkeit halber oder der Symmetrie halber, ich bin ein bisschen so ein Symmetriefreak, wir haben uns das erste Mal gesehen beim letzten Rennen letztes Jahr.
Beim ersten und letzten Rennen,
wo wir auch einen Vorteil gehabt haben, dass wir die Kategorie Eisub, die zwei einzigen Mann und Frau, also zwei Goldene haben.
Mit Stolz habe ich sie da, mit Stolz.
Und da haben wir uns kennengelernt, glaube ich. Oder wir haben
du warst
das
erste Mal dabei, gell?
Genau. Weil wir sind am Tisch gesessen mit dem Chris, den wir ja auch schon interviewt haben, glaube ich. Ja. Mit Rudi, es waren eh nicht so viele Leute bei das, beim Zug. Ja. Aber wie ist das jetzt gekommen, dass du jetzt direkt auch Mikas Training?
Das war eigentlich, also ich kenne ja das Format von 11 Cities schon seit, glaube ich, 2 oder 3 Jahren. Und habe da so eine spannende Geschichte, also ein irres Event, also schon eine ziemliche Distanz. Und ich fahre halt normalerweise die Rennen, mache immer Langdistance, weil ich kein Freund vom Sprint bin. Mit meinem Alter ist das, ich trainiere das normalerweise nicht und habe halt eine Affinität für Langdistance. Und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie ist es schon spannend und würde mich schon interessieren. Und wie ich dann von euch gehört habe und auch mit dem Podcast, habe ich gesagt, hey, da hänge ich mich doch dran. Und dann habe ich mir das Datum angeschaut. Und das ist im September. Und ich habe am 17. September meinen 50. Geburtstag.
Oh,
und
schön.
Der letzte Tag von dem Bewerb. Oh. Und dann habe ich mir gedacht, das steige ich mir einfach jetzt zum Geburtstag.
Yes!
Das war halt die Motivation. Und dann aus dem heraus, dass ich dann versucht habe, selbst allein zu trainieren, habe ich gedacht, na, eigentlich, ich habe nie wirklich Ausdauer trainiert und ich würde das ganz gerne schon zielgerichtet machen und habe schon ein Defizit, aber ich mag das jetzt mit professioneller Begleitung machen und habe mich dann da einfach angeschlossen.
Ja, sehr cool.
Okay. Cool. Das heißt aber, euch passt es auch wieder mit, das, also ihr seht einen Vorteil gegenüber selber.
Auf jeden Fall, weil ein Plan dahinter ist. Also ich müsste mich da komplett einlesen und dann irgendwas zusammenbasteln. Ich wäre immer unsicher, ob es richtig ist oder nicht. Mache ich die Bewegung richtig? Weil es ist ja angenehm, wenn der Mika mal Zeit hat, dass wir gemeinsam paddeln. Dann schaut er mir auch zu, ob ich irgendwo falsch einsteche mit dem Paddel oder ob ich die Bewegung irgendwie falsch mache vom Körper her. Bessert mich aus.
Auf der falschen Seite einstechen.
Nein, das zum Glück nicht.
Aber man sieht solche Leute. Das stimmt, ja. Wenn man Brettler ausreichend, sieht man teilweise, aber man kann es nicht.
Eine Freundin von mir, die macht immer noch, also die wechselt nicht die Hand, sondern die macht die Paddel auf der rechten Seite und dann hält sie das Paddel genauso weiter und macht einfach einen Crossschlag und paddelt dann so
genau,
weiter.
Genau, aber das macht man ja unter Umständen beim Wildwasserpaddeln, wenn es schnell gehen muss und man nicht umgreifen kann.
Ja, schon. Auf einem platten See ist das jetzt nicht.
Vielleicht sollte sie einfach ins Wildwasser mitnehmen. Vielleicht ist sie die geborene Wildwasserpaddlerin.
Nein. Ich liebe sie heiß, aber ich glaube nicht, dass ich sie jemals zum Wildwasser fahren bringe.
Okay, dann ihr Mitwahnsinnigen, danke für die angenehme Plauderrunde. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gebracht, uns beim Chit-Chat zuzuhören. Und
kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich riesig, dass wir zu viert sind, weil es gibt richtig schönen Schub beim Trainieren. Und was mir voll taugt, ist, weil wir sind vier komplett unterschiedliche Menschen. Also jeder hat einen ganz anderen Lebensplan. Das finde ich total super. Und wir hätten uns wahrscheinlich im normalen Leben nie getroffen. Und das taugt mir voll. Und danke fürs Zuhören. Etwaige Kommentare, Anregungen, Wünsche an team@subcast.at. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Danke. Vielen Dank.
Pizza.
Pizza.
Hunger.